Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf.
Unterbrechen Sie meine Rede nicht.
Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.
Deutschlandfunk, der Tag. Nach dem Wahlergebnis in Thüringen war Chaos im Landtag im Grunde vorprogrammiert. Und genauso kam es dann heute auch, wie bestellt, nur noch ein bisschen irrer als gedacht.
Ich widerspreche. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Ich habe diesen jetzt abzustimmen.
Ihnen einen Ordnungsruf.
Herr Treutler, Sie haben jetzt abzustimmen.
Eigentlich werden in der ersten Sitzung vor allem Formalitäten geklärt und der oder die Landtagspräsidentin gewählt. Was das für ein skurriles Theaterstück da heute in Thüringen in Erfurt war. Der Machtkampf der AfD gegen alle anderen Parteien und wie das ausgegangen ist, das hören wir gleich. Und
da wundere ich mich nicht drüber und da weine ich jetzt auch nicht.
Gut, ob man jetzt weinen muss deshalb, das sei vielleicht jedem selbst überlassen. Aber wundern, ich finde, wundern kann man sich schon darüber, dass die gesamte Führung der Grünen Jugend nicht nur ihren Rücktritt ankündigt, sondern sogar ihren Austritt aus der Partei. Das war gestern Abend der zweite Knaller, nachdem ja morgens schon die Parteivorsitzenden Omid Nuripur und Ricarda Lang gesagt haben, sie machen nicht weiter, es brauche einen Neustart. Über diesen Neustart, über den anstehenden Führungswechsel in der Partei haben wir gestern hier schon ausführlich gesprochen. Aber das mit der Grünen Jugend wirft schon nochmal weitere Fragen auf. Sind die Grünen einfach keine linke Partei mehr oder nicht mehr wählbar für Leute, die sich progressive Politik wünschen? Und wo gehen die dann eigentlich alle hin, die Linken in diesem Land? Braucht es da eine ganz neue politische Heimat vielleicht? Viele Fragen und die Antworten gibt es dann gleich in der Tag am 26. September 2024. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Normalerweise ist das nicht übermäßig spannend, wenn sich ein neu gewählter Landtag konstituiert. Da geht es dann um so Sachen wie Beschlussfähigkeit, Tagesordnung, Schriftführer und so weiter. Und vor allem wird der oder die Landtagspräsidentin gewählt. Das läuft nach Schema F normalerweise. Aber wenn die AfD stärkste Kraft ist, dann ist gar nichts normal und dann läuft nichts nach Schema F. Und in Thüringen ist man ja eh schon, ich sag mal, einiges an Überraschungen und Wolken jenseits der normalen politischen Gepflogenheiten gewohnt. Stichwort Wahl von Thomas Kemmerich, damals zum Kurzzeitministerpräsidenten. Aber das heute, das war auch wirklich nochmal ein Gipfel der Absurdität.
Lassen Sie mich nun bitte weiter ausführen.
Herr Alterspräsident, mit voller Gebühr, aber der Paragraf 31 Absatz 2 sieht nur...
Die AfD mit ihrem Alterspräsidenten hat einfach von vornherein alles blockiert und Stunden nach der Eröffnung, ich habe mir das die ganze Zeit so nebenbei im Livestream angeguckt, war man im Grunde noch keinen Millimeter weiter. Hintergrund des Ganzen ist, dass die größte Fraktion, also die AfD, das Vorschlagsrecht für den Posten des Landtagspräsidenten hat. Und die anderen Parteien haben aber vorher schon gesagt, sie wollen niemanden von der AfD, sondern stattdessen wollten sie die Geschäftsordnung des Landtags ändern, damit alle anderen Parteien oder alle anderen Fraktionen einen Kandidaten vorschlagen können. So, alles bisschen kompliziert, bisschen technisch und total wirr. Und deswegen übergebe ich jetzt einfach an unseren Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard hier im Podcast. Henry, erzähl mal, als was würdest du das beschreiben, was da heute aufgeführt wurde?
Es ist wirklich irre, es ist ein Tollhaus. Ich habe hier die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten erlebt. Das hier heute war von der ähnlichen Qualität, würde ich sagen, hat sich aber noch länger hingezogen in seinem ganzen Ablauf. Also ein Alterspräsident, der seiner Rolle überhaupt nicht gewachsen war und der sehr rigide AfD-Parteipolitik betrieben hat, sowohl in seiner Rede als auch in seinem Handeln. Er hat massiv die Rechte von Abgeordneten beschnitten, er hat sie nicht zu Wort kommen lassen, er hat Geschäftsordnungsanträge gar nicht erst sich angehört. Er hat das Rederecht der Abgeordneten mit Füßen getreten. Er hat Ordnungsrufe erteilt, zu denen er gar nicht berechtigt ist als Alterspräsident. Also er hat sich erheblich weiter rausgelehnt, als es seiner Rolle überhaupt zugutekommen wäre.
Für alle, die sich jetzt nicht den ganzen Tag diesen Livestream reingezogen haben und die stündigen Pausen, die da gemacht wurden, kannst du noch mal ein bisschen erzählen, worum ging es eigentlich heute? Was wäre eigentlich heute geplant gewesen? Was ist stattdessen passiert?
Geplant gewesen ist eigentlich ist sowas ein Routinetermin, also die Konstituierung eines Landtags. Da werden die Namen der Abgeordneten verlesen und dann wird der Präsident gewählt und bis dahin wird die Sitzung von dem Alterspräsidenten geleitet. Der hat die Aufgabe, das überparteilich und sehr nüchtern zu halten, das Ganze. Das ist alles nicht geschehen, weil der Alterspräsident Jürgen Treutler von der AfD eine Rede gehalten hat und dort eine Rechtsauffassung vertreten hat, die alle anderen nicht vertreten. Und zwar geht es darum, dass in der alten Geschäftsordnung des Landtages, die bislang auch immer noch gilt, die weiter gilt, auch in dieser Legislaturperiode, dass die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht hat für die Wahl des Präsidenten, und das ist in diesem Fall hier die AfD, die hat ja über ein Drittel der Sitze im Landtag. Und die anderen Fraktionen jenseits der AfD wollten die Geschäftsordnung dahingehend ändern, dass nicht nur die größte Fraktion das Vorschlagsrecht hat, sondern dass alle anderen Fraktionen auch Vorschläge machen können und dass das danach die Wahl stattfindet. Und der Alterspräsident hat mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht zu verhindern, dass Abgeordnete erstmal beschlussfähig sind überhaupt. Das hätte er dann erklären müssen. Und dass sie danach, wenn sie dann beschlussfähig sind, dass sie dann auch die Geschäftsordnung ändern, wozu sie nach Rechtslage und nach, sagen wir mal, nach Meinung der meisten Juristen auch in der Lage wäre, auch bevor der Landtag in dem Sinne konstituiert ist, dass ein neuer Präsident gewählt ist. Also sind sehr komplizierte Rechtsfragen, die hier diskutiert werden, und das Ganze wird dann durchkreuzt von einem AfD-Alterspräsidenten, der ja gut sichtbar eigentlich Parteipolitik macht. Davon.
Zu diesem großen Konfliktpunkt, den du gerade geschildert hast, also wer darf jemanden vorschlagen für das Amt des Landtagspräsidenten und dahingehend die Geschäftsordnung, dahin ist man ja gar nicht erst gekommen, ne? Also man ist ja sozusagen zu nichts gekommen. Was ist der Sinn dahinter dieser AfD-Strategie? Sie kann den Landtag ja nicht ewig aufhalten, oder?
Nein, der Sinn war sozusagen nach der alten Geschäftsordnung, die ja bis jetzt immer noch gilt auch, wo drin steht, dass die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht hat, und die AfD hat ja schon vorgeschlagen, wen sie wählen möchte oder gewählt sehen möchte zur Landtagspräsidentin. Das ist Wiebke Musal, eine Abgeordnete, die bereits schon einmal im Thüringer Landtag war, dann eine Legislatur ausgesetzt hat, jetzt wieder da ist. Sie gehört zum rechten Flügel der AfD. Sie ist eigentlich ständig mit Björn Höcke zu sehen. Und sie ist auch dafür bekannt, dass sie wegen Betrugs verurteilt ist, und zwar wegen Betrugs genau an diesem Landtag, dessen Präsidentin sie nach Meinung der AfD nun werden soll. Sie hat einen Vertrag vordatiert, um da höhere Summen vom Landtag zu bekommen. Das ist also die Kandidatin der AfD. Wenn es zur Abstimmung gekommen wäre heute zur Wahl der Landtagspräsidentin, dann wäre vermutlich sie in zwei Wahlgängen nicht gewählt worden, weil alle anderen Fraktionen schon gesagt haben, dass sie keine AfD-Kandidatin wählen wollen, und sie, Wiebke Musal, schon gar nicht. Wie es dann weitergegangen wäre, ist nicht so ganz sicher. Also nach Auffassung vieler Juristen, auch hier im Landtag, sieht es so aus, dass dann auch die anderen Fraktionen hätten ihre Vorschläge machen können zur Wahl eines Landtagspräsidenten. Die AfD hätte das möglicherweise anders gesehen. Möglicherweise wäre dann dieser Fall vor das Landesverfassungsgericht gekommen. Soweit ist es nun gar nicht gekommen, weil der Landtag gar nicht zur Abstimmung gekommen ist. Aber das Landesverfassungsgericht wird nun dennoch befasst werden. Die Sitzung ist soeben unterbrochen worden, um 16 Uhr bis Samstagmorgen unterbrochen worden. Und es geht jetzt darum, dass das Landesverfassungsgericht die Frage klären soll, ob Abgeordnete die Geschäftsordnung des Landtages ändern können, bevor ein neuer Landtagspräsident gewählt ist. Alle Fraktionen außer der AfD sind der Meinung, dass das geht. Die AfD sagt nein, erst muss ein Landtagspräsident gewählt werden, bevor die Geschäftsordnung geändert werden kann. Und das ist ganz klar, ist natürlich eine Machtpolitik, die da gespielt wird. Die AfD möchte sehr gern den Posten der Landtagspräsidentin besetzen. Die anderen wollen das verhindern. Und die Rechtsmeinung der meisten Juristen, mit denen man so spricht, gibt eigentlich den Fraktionen von CDU, BSW, Linke und SPD auch recht.
Aber wenn ich dich da jetzt so höre oder so richtig verstehe, dann bedeutet das, alle Parteien von CDU bis Linkspartei ziehen gegen die AfD an einem Strang, könnten sich vielleicht sogar auf einen alternativen gemeinsamen Landtagspräsidenten einigen. Also es ist jetzt wirklich AfD versus alle anderen.
So sieht es aus, genau. Also es gibt auch schon einen Kandidaten. Die CDU hat einen ihre Abgeordneten nominiert, Thaddäus König, ein allgemein sehr angesehener Abgeordneter, ein Christdemokrat aus dem Eichsfeld. Alle anderen Fraktionen, also jenseits der AfD, also BSW, Linke und SPD, haben auch schon gesagt, dass sie diesen Kandidaten für Landtagspräsidenten mittragen, also auch mitwählen würden. Das heißt, eine Mehrheit wäre ihm sicher, wenn es denn zur Abstimmung käme und er auch gewählt werden könnte, je nachdem, ob das Parlament, der Thüringer Landtag, an diesen Punkt kommt, möglicherweise dann am Samstag.
Aber ist das jetzt auch so ein Stück weit ja ein selbstverschuldetes Problem? Also solche Chaos-Szenarien waren ja lange absehbar. Und es gab ja zum Beispiel mit dem Thüringen-Projekt vom Verfassungsblock auch schon konkrete Überlegungen von Menschen, wie man genau sowas hätte verhindern können oder wie man generell die Institutionen resilient macht gegenüber solchen Strategien der AfD. Zum Beispiel, dass man das mit der Geschäftsordnung einfach schon längst hätte machen können. Warum hat man das nicht gemacht? Warum ist man da so blind reingerannt in jetzt genau solche Situationen?
Das ist eine Frage, die sich ja alle Beobachter und alle Journalisten auch stellen. Warum läuft man ja nicht blind, sondern man läuft ein sehenden Auges in diese Situation herein? Das ist eigentlich ja noch schlimmer. Vor über einem halben Jahr, eigentlich schon vor einem Jahr, wurde all das thematisiert. Es war klar, wenn man die Geschäftsordnung vorher ändert, dafür hätte es nur eine einfache Mehrheit der Stimmen gebraucht, dann wäre all das heute hier so nicht passiert. Es war der politische Wille nicht da. Es war immer mindestens eine Fraktion dagegen, weil es ja um verschiedene Änderungen sowohl in der Geschäftsordnung als auch in der Verfassung ging. Und so hat man sich eben nicht geeinigt und hat es einfach auf sich zukommen lassen, in der Hoffnung, dass die AfD doch nicht die stärkste Fraktion ist, obwohl das, sagen wir mal, was Umfragen angeht, eigentlich schon seit 2-3 Jahren eigentlich absehbar gewesen ist, dass die AfD die stärkste Fraktion gewesen ist. Also da haben sich die anderen Fraktionen, um es freundlich zu formulieren, selbst mehrere Beine gestellt.
Und was sagt uns dieser heutige Tag über die zukünftige Arbeit im Landtag?
Es wird haariger werden, es wird rauer werden. Die AfD hat ja über ein Drittel der Sitze und sie wird diese Macht auch ausspielen. Es gibt ja auch, sie hat ja dadurch, dass sie über ein Drittel der Stimmen hat, auch die Sperrminorität. Das heißt, bei allen Fragen, wo es eine Zweidrittelmehrheit braucht, etwa Verfassungsänderungen, Auflösung des Landtages, Besetzung des Richterwahlausschusses, die Nachwahl von Verfassungsrichtern, da werden die anderen Parteien irgendwie sich mit der AfD ins Benehmen setzen müssen, denn sie brauchen die Stimmen, ohne die können all diese Dinge nicht geregelt werden und das wäre dann auch eine Lähmung des Parlaments und eine Lähmung des Landes Thüringen. Das würde natürlich dem Land nicht gut tun und ich denke mal, dass der Ton im Plenum, im Landtag, der bislang schon recht rau war, noch rauer werden wird.
Henry, vielen Dank dir. To be continued auf jeden Fall. Danke dir.
Danke.
Es sei dauerhaft nicht möglich, gleichzeitig Teil einer Partei zu sein und für eine grundsätzlich andere Politik zu werben, als die eigene Partei umsetzt. Klingt erstmal total logisch. Das war Teil der Begründung der 10-köpfigen Führungsriege der Grünen Jugend, zurückzutreten, aber nicht nur das, die Partei komplett zu verlassen. Stattdessen wollen sie ein neues linkes Projekt aufbauen, das dann wirklich linke Politik macht. Um diesen zweiten Kracher bei den Grünen innerhalb von 12 Stunden zu besprechen, habe ich mir Robert Pausch eingeladen aus dem Politikressort der Zeit, der sich seit langem sehr intensiv beschäftigt mit den Parteien links der Mitte, also auch den Grünen, und generell dem linken Lager in der Gesellschaft. Kann man das so sagen, Robert?
Das kann man so sagen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, es ist schön, dass du da bist. Genau, also der gesamte Vorstand der Grünen Jugend tritt nicht nur zurück, sondern sogar aus der Partei aus, kurz nachdem die Parteiführung gesagt hat, dass sie nicht weitermacht. Wie interpretierst du das? Hat das eine was mit dem anderen zu tun oder sind die Motive der Grünen Jugend dann nochmal ganz woanders zu suchen?
Ich glaube, mittelbar hat das eine was mit dem anderen zu tun. In der Gestalt, dass man sieht, dass die Grünen einfach in einer größeren Krise sind, als man das vielleicht noch vor 2, 3, 4 Wochen gedacht hätte. Grundsätzlich sind es aber zwei verschiedene Motive. Also die Grüne Jugend sagt sehr dezidiert, wir sind mit dem Kurs nicht einverstanden. Es ist uns im Prinzip nicht links genug. Wir sehen auch keine Spielräume mehr, um den Kurs wirklich zu verändern. Deswegen gehen wir raus und ein klarer Cut ist uns lieber, als da jetzt weiter mit dabei zu sein und mitzutun bei einem Kurs, den wir grundsätzlich nicht unterstützen. Das sind die Motive der Grünen Jugend. Die des Parteivorstands sind nochmal andere.
Genau, die haben wir gestern hier auch schon im Podcast erläutert. Dieses nicht links genug. Geht es da vor allem um den Klimaschutz? Also dass die Grünen vielleicht nicht mehr so offensiv, nicht mehr so erfolgreich für Klimaschutz eintreten? Da ist ja auch Fridays for Future sehr enttäuscht. Oder was ist da der springende Punkt?
Es geht auch darum, aber wenn man das Austrittsschreiben liest, sieht man ja, dass das eigentliche Thema, was sie adressieren, ein verteilungspolitisches ist. Also das sind nun, wenn man so will, Linke, aber klassische Linke, die sich selber Sozialisten nennen und im Prinzip sagen, diese Bundesregierung hat dazu geführt, das Handeln dieser Regierung hat dazu geführt, dass es den Leuten, die eh schon wenig haben, noch schlechter geht. Das sehen wir auch nicht mehr als veränderbar an. Wir sind mit der Rolle der Grünen in diesem ganzen Prozess nicht zufrieden und das ist der Grund, weshalb wir rausgehen. Also es ist im Prinzip nur in zweiter, dritter Instanz der Klimaschutz, sondern im Prinzip eigentlich ein verteilungspolitischer Fokus.
Weil du jetzt gerade das Wort Sozialisten genannt hast. Renate Künast hat sich sehr hart, würde ich sagen, heute geäußert im RBB und hat so sinngemäß gesagt, ja, das seien realitätsferne Radikalos, die Sozialismus aufbauen wollen und ohne die ist man quasi besser dran. Stimmt das, dass die Führung der Grünen Jugend eher so ein mini-radikales Grüppchen in der Partei ist oder stehen die schon für eine größere Zahl innerhalb der Grünen und auch der Grünen-Wählerschaft?
Ja, also grundsätzlich gibt es bei Projekten dieser Art ja immer die Gefahr, die sagen jetzt, sie wollen was Neues aufbauen, also die Zersplitterung und den Hang zu Sektierertum im linken Lager, den kennt man ja nun schon seit ein paar Jahrhunderten eigentlich oder 150 Jahren. Das ist eine grundsätzliche Gefahr bei solchen Sachen. Deshalb war es ja überhaupt auch so, dass die bei den Grünen waren, weil man die Hoffnung hatte, dort, die sind jetzt keine überzeugten moderaten Ökologen oder so, sondern haben eben das Linke dort verkörpert. Grundsätzlich finde ich, was sich dort jetzt so an Aggression entlädt, gerade von Leuten wie Künast oder auch aus dem Realo-Lager, das wundert mich ein bisschen, weil...
Warum? Spannend.
Ja, ich sehe eine echte Gefahr, dass die Grünen, während sie panisch darauf gucken, Wähler in der Mitte wieder zu gewinnen, dass sie nach links verlieren. Also, dass die Analyse, die der Parteivorstand der Grünen Jugend hat, dass es links von den Grünen und links von der SPD irgendeinen Platz im Parteienspektrum gibt, der gerade nicht besetzt wird durch den Totalausfall der Linken, durch die ja, blitzschnelle Rechtsentwicklung des BSW, die ist ja schlüssig. Und während die Grünen permanent darauf gucken, anschlussfähiger an die Mitte zu werden, verlieren sie auch nach links Wähler. Und dafür steht dieser Prozess natürlich auch. Also mit einem immer moderateren, pragmatischeren, vernünftigeren, würde Robert Habeck sagen, Kurs, läuft man auch Gefahr, dort zu verlieren.
Aber würdest du auch die Wahlergebnisse so interpretieren? Also wenn wir uns die letzten Landtagswahlen angucken, dann sehen wir, dass die Grünen vor allem bei jungen Menschen total stark verloren haben. Liegt das für dich daran, dass sie nicht mehr links genug sind, nicht mehr radikal vielleicht auch für Klimaschutz eintreten oder eher daran, dass diese Themen auch keine Interessenten mehr finden? Den Eindruck haben ja auch viele.
Ja, ich glaube, das wäre viel zu kurz gesprungen zu sagen, die Grünen müssen linker werden und dann hat man wieder die Jugend auf seiner Seite. Das ist ganz sicher nicht so, sondern da sieht man ja, die Jugend ist einfach eine wahnsinnig volatile Gruppe. Also vor 5 Jahren 20% plus X für die Grünen, jetzt 20% plus X für die AfD. Das ist eine Gruppe mit schwacher Parteibindung. Natürlich, die wählen noch nicht seit 20 Jahren irgendeine Partei. Und eine, die sehr anfällig es klingt so negativ, die sehr auf Themenkonjunkturen guckt. Und nun gerade ist die Themenkonjunktur Migration, Wirtschaftskrise, alles geht den Bach runter. Und das Gefühl kann man ja nachvollziehen, dass die Jugend das Gefühl hat, alles geht den Bach runter, weil das Versprechen, dass irgendetwas für sie real sich verbessert, das kann nun diese Bundesregierung der Jugend auch nicht geben.
Ich würde gerne an der Stelle nochmal ein Zitat von Katharina Dröge einspielen. Das hat sie heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk gesagt.
Ich selbst habe es damals so gehandhabt, dass ich durchaus kritisiert habe, was Rot-Grün gemacht hat, aber immer dafür gekämpft habe, dass sich auch Dinge aus meiner damaligen Perspektive ändern. Und das hätte ich immer geraten, dass diejenigen, die jetzt die grüne Jugend verlassen, das ist ja nicht der gesamte Jugendverband, das wäre ja ein absolut falsches Bild, sondern es sind Einzelne in der grünen Jugend, die gehen, dass sie bleiben und für eine andere Politik werben, aber das ist jetzt die Entscheidung von jungen Leuten und das ist dann so.
Das klingt jetzt für mich ehrlich gesagt nicht so, als würde die Partei, die führenden Politiker diesen Austritt als großen Weckruf wahrnehmen, im Sinne von, wir sind völlig auf dem falschen Kurs, wir verraten unsere Ideale, oh Gott, uns rennen die Leute davon, sondern eher so, dann sollen die halt gehen, ist jetzt auch kein großer Verlust. Wie nimmst du das wahr? Ist das tatsächlich so, dass die Linken in der Partei da nicht mehr groß viel mitzureden haben und auf die verzichtet man im Zweifel?
Es ist jetzt eine Entscheidung von jungen Leuten, ist ja auch ein interessanter Satz von ihr. Ja, also grundsätzlich hat die Partei auch nach dem letzten Tag, Mittwoch, eine strategische Richtungsentscheidung getroffen. Sie ist nun vollumfänglich auf den Habeck-Kurs festgelegt und der bedeutet eben Moderation, Mitte, Augenmaß, Pragmatismus, nicht anecken. Das ist eine strategische Entscheidung, die kann man nachvollziehen. Sie ist auch alternativlos aus vielen Gründen. Ich halte sie aus anderen Gründen für sehr riskant, aber das die jetzt nicht das Gefühl haben, oh nein, uns laufen die jungen Linken weg, die uns ehrlicherweise ja eh genervt haben. Die haben die ja genervt. Die haben die zur Weißglut auf Parteitagen. Der letzte Parteitag ist fast gekippt gegen den Parteivorstand, gegen Robert Habeck, nur wegen der grünen Jugend. Das sind Leute, die für Unruhe gesorgt haben. Und in dieser Phase, ein Jahr vor dem Bundestagswahlkampf, freut man sich natürlich über Ruhe in der Partei. Das kann man, glaube ich, keinem vom Führungspersonal verübeln.
Ich würde gerne mit dir nochmal drauf gucken, was sozusagen auf linker Seite passiert. Du hast jetzt schon von Zersplitterung gesprochen. Man fragt sich ja unter anderem die jetzt bei den Grünen austreten, weil ihnen die Grünen nicht mehr links genug sind. Wo gehen die eigentlich hin? Die Linkspartei sieht ja auch keinen Stich mehr. Von den Grünen zur SPD erschließt sich wahrscheinlich auch nicht so ganz, wenn man linkere Politik will. Sind die progressiv denkenden Menschen, die sich als links verstehen, im Grunde gerade heimatlos oder wer könnte davon profitieren?
Ich glaube, du hast es zutreffend formuliert. Also ich glaube, eine gewisse Heimatlosigkeit gibt es da. Also die Linke ist derzeit in der jetzigen Verfassung, glaube ich, keine Partei. Sie ist nun auch in einem abermaligen Neuaufstellungsprozess, aber in der derzeitigen Verfassung, glaube ich, keine Partei, die irgendjemanden anspricht. Die Grünen und die SPD haben sich real in dieser Regierung nach rechts bewegt, wenn man es sich mit 2021 vergleicht vor diesem Hintergrund. Also all das, was in der Migrationspolitik passiert ist, das kommt mir in der Debatte immer ein bisschen kurz. Diese Politik, die diese Regierung macht, ist rechts von Horst Seehofer. Und das kann man richtig finden und das kann man falsch finden, aber man muss es, glaube ich, als Realität einmal anerkennen, dass diese Regierung dort Sachen gemacht hat. Und dass sich da Sachen verändert haben und es darum aber auch auf der anderen Seite links der Mitte im linken Spektrum ein Potenzial brach liegt.
Obwohl eine Obergrenze haben sie noch nicht eingeführt.
Das haben sie noch nicht, aber das hat er damals ja auch nicht geschafft. Und die Zurückweisung konnte er auch nicht durchsetzen und all das, was sie jetzt gemacht haben, das hat er nicht hinbekommen.
Okay, aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, also wo gehen die hin? Zum BSW? Sammeln die jetzt alles auf der linken Seite ein? Oder ich meine, bei der Europawahl haben wir auch gesehen, dass so kleine Parteien viel Zuspruch kriegen. Volt, Tierschutzpartei, ich weiß gar nicht, was dieses Mera am Ende bekommen hat.
Ja, ich glaube, man muss zunächst einmal sagen, dass das linke Lager, wenn man da Grüne, SPD, Linkspartei mal mit dazu zählt, wirklich in einem absolut desolaten Zustand ist, den ich über die letzten Jahre noch nie so gesehen habe. Also im Prinzip sind alle Parteien auf ihre jeweils eigene Art in einer tiefen existenziellen Krise. Keiner hat einen Plan, keiner hat eine Strategie, die SPD noch am ehesten. Man wird jetzt alles auf Scholz setzen und hoffen, dass das irgendwie dann am Ende nochmal so geht wie 2021. Wenn man das schon Strategie nennen will, lautet sie ungefähr so. Aber es gibt eine Demobilisierung, eine Planlosigkeit, die dann wiederum manchmal in Hektik umschlägt, wie bei den Grünen jetzt. Also man braucht irgendwie neue Gesichter, Hauptsache neue Gesichter. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Robert Habeck konnte gestern im Heute-Journal eigentlich überhaupt nicht erklären, weshalb man diese Parteiführung ausgetauscht hat. Hat gesagt, die haben einen tollen Job gemacht, aber sie müssen jetzt leider weg. Also da sieht man eine Suchbewegung und ich glaube, die wirklich wichtigen strategischen Debatten werden nach der nächsten Bundestagswahl geführt in den Parteien.
Aber wenn diese Parteien alle in der Krise sind, dann könnte man ja annehmen, dass da tatsächlich ein großes Vakuum ist für ein neues linkes Projekt, eine neue linke Partei. Irgendwas in der Richtung scheint ja dieser grünen Jugend oder den führenden grünen Jugendmitgliedern jetzt vorzuschweben. Hältst du das für realistisch? Hast du eine Idee, wie sowas aussehen könnte?
Ja, man kann jetzt auf der einen Seite sagen, Parteigründungen in Deutschland sind offenbar doch nicht so schwer, wie wir das immer uns vorgestellt haben. Die BSW hat das ja auch hingekriegt. Auf der anderen Seite sehe ich einfach themenkonjunkturell nicht so richtig das, wo man andocken kann gerade.
Also Deutschland ist gerade einfach rechtskonservativ.
Ja, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist die Realität. Da gibt es zwar was und es gibt auch quasi die Möglichkeiten, Themenkonjunkturen verändern sich immer. Es gibt immer wieder andere Debatten, die dann wiederum auch Möglichkeitsfenster öffnen. Aber gerade sehe ich nicht das Potenzial für eine Parteigründung. Ich finde, es gibt die Möglichkeit, dass die Linkspartei in einem rund erneuerten Zustand irgendwie es schafft, so ein 5%-haftes Potenzial, 6-7 von irgendwie eher aktivistisch orientierten Linken und Leuten, denen die Migrationspolitik der Ampel zu rechts ist, irgendwie zu sammeln. Aber das ist, also damit lässt sich noch nicht irgendwie von einem linken Projekt im eigentlichen Sinne reden, sondern höchstens von einem Sammlungsprojekt der Verzweifelten oder sowas.
Robert, ganz vielen Dank dir.
Ich danke dir. Tschüss.
Das war der Tag für heute. Dirk-Oliver Heckmann und ich, Josephine Schulz, wir waren das Team hinter dieser Episode. Und wer uns Feedback dazu geben will, ist natürlich herzlich eingeladen, das zu tun. Wie immer an die Mailadresse dertag@deutschlandfunk.de. Wir sagen tschüss und bis bald, beziehungsweise morgen gibt es natürlich schon die nächste Folge. Auch mit Schulz, aber dann mit Sandra Schulz. Tschüss, macht's gut.